Heute werden wir uns mit einer Thematik beschäftigen, die schon in der gesamten Christenheit eigentlich viele Fragen aufgeworfen hat. Das Thema geht so ein bisschen um die Wiederkunft Christi. Kommt er wirklich wieder? Was bedeutet das, wenn er wiederkommt? Heißt das wirklich, dass man dann irgendwie im Himmel kommt? Wie geschieht das überhaupt laut der Bibel? Was passiert mit den Leuten, die schon tot sind? Werden die wirklich wieder auferstehen? Was ist, wenn die gläubig waren? Was ist, wenn diese nicht gläubig waren? Wie funktioniert überhaupt Entrückung? All solche Fragen und wahrscheinlich noch viel mehr sind Fragen, die sich um dieses Thema drehen. Und wir werden heute einen Text lesen, der uns hoffentlich einige Antworten gibt, aber vielleicht auch einige Fragen offen lässt. Das passiert, das ist so. Und wir steigen einfach mal ein in diesen Text. Funktioniert. 1. Thessalonicher 4 werden wir weitermachen, die Verse 13 bis 18. Das ist bei mir überschrieben mit Auferstehung und Entrückung. 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels, bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert euch mit diesen Worten. Worte des lebendigen Gottes. Ich bete nochmal. Himmlischer Vater, hilf uns jetzt zuzuhören, zu verstehen, zu verinnerlichen, zu reden, Herr. Hilf wirklich, dass wir wirklich ermuntert werden durch diese Worte, die du uns hast niederschreiben lassen, dass wir sie heute lesen und studieren dürfen, nach fast 2000 Jahren, und dass sie immer noch aktuell sind, dass wir dadurch fröhlich werden, dass wir dadurch Hoffnung gewinnen, dass dadurch unser Blick auf dich, Herr Jesus, gestärkt wird. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du wirklich hilfst und uns wirklich die Herzen dafür aufschließt. Amen. Ich habe diesen Text unter das Thema gestellt, Entrückung, die Gläubigen werden nach Hause geholt. Und wir haben dazu 5 Punkte. Zunächst die Einleitungsfrage, Vers 13, da geht Paulus zunächst ein bisschen drauf ein und der entwickelt dann diese Frage, die anscheinend die Thessalonicher hatten, komme ich gleich drauf zurück. Das Fundament, was eigentlich wichtig ist, die Erwartung, die Entrückung an sich, also wie das geschieht, und ganz zum Schluss eben der letzte Vers, dieser Abschlussaufruf. Dieser Aufruf auch an uns, dem wir hoffentlich nachher Folge leisten. Und dieser Text ist eigentlich somit der größte und informativste Text über das Thema Entrückung. Der ganze Abschnitt dient natürlich der Aufklärung, beinhaltet aber auch eine Frage anscheinend, die die Thessalonicher gehabt haben. Aber, wie wir gesehen haben, Vers 13, Vers 18, da sind Menschen, die keine Hoffnung haben. Der Text soll Hoffnung bringen und Vers 18, wir sollen uns damit ermuntern. Darum geht es heute und ich hoffe, wir können ermuntert hier rausgehen, dass unser Blick neu geschärft wird auf dieses großartige zukünftige Ereignis. Und so starten wir mit Vers 13. Wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Zunächst die Einleitungsfrage. Ja, Paulus und seine Gefährten wollen die Thessalonicher aufklären. Er möchte ihnen mitteilen, ja, dass sie Bescheid wissen, aber vor allem, dass sie Hoffnung gewinnen, dass sie nicht betrübt werden wie die anderen und dass sie sich letzten Endes damit ermuntern können. Und so wurde hier offensichtlich diese Frage gestellt, die vielleicht durch Timotheus übermittelt wurde: Was passiert mit den Entschlafenen? Das heißt, die Toten, diejenigen, die tot sind. Ich habe eine Stelle hingeschrieben, wo Jesus das aussagt, er schläft. Und damit zusammen wird hier von einer Betrübnis gesprochen. Da ist eine Betrübnis vorhanden über diejenigen, die schon tot sind. Also könnte es hier um die Sorge der Gemeindegeschwister für ihre gestorbenen Mitgeschwister gehen. Die sind tot und wieso passiert das alles? Verpassen die womöglich diese Ankunft des Herrn? Ja? Und wir haben ja schon gesehen an einigen Versen, die Thessalonicher hatten ja diese Wiederkunftshoffnung. Sie warten, bis ihr Herr kommt. Sie freuen sich auf den Tag, dass ihr Herr wiederkommt. Sie sind umgekehrt von den Götzen hin zum lebendigen Gott und erwarten die Ankunft ihres Herrn. Sie lebten in dieser fröhlichen Erwartung: Unser Herr, er kommt wieder. Aber es war so, dass dort eben einige Menschen anscheinend gestorben sind, einige Christen gestorben sind, und sie fragen sich ja, was passiert mit denen? Ja, aus dem Text sehen wir auch diese Naherwartung, dass sie, oder Paulus, der schreibt, dass er damit rechnet, eigentlich, dass Jesus zu seinen Lebzeiten wiederkommt. Kann man also ein bisschen daraus sehen. Und was passiert aber nun Menschen, die gestorben mit denen gestorben sind? Menschen, die gläubig waren und gestorben sind. Und für uns mag diese Frage lächerlich klingen. Ja? Wir haben den ganzen Text vor uns. Wir können das lesen. Paulus entfaltet das für uns, aber für die Menschen um ca. 50 nach Christus war das anscheinend nicht so klar. Und so schreibt Paulus diesen Absatz hier, ein bisschen mehr noch dann in Kapitel 5, im 2. Thessalonicher geht es auch nochmal ein Stück um die Wiederkunft Jesu. Und er erklärt uns die Lehre der Entrückung, die Auferstehung, das kommt hier ganz oft vor. An anderer Stelle, im Korintherbrief zum Beispiel, schreibt er von einem Auferstehungsleib, den es dann geben wird, der neue Leib mit der Seele zusammenkommt. Und so nimmt er hier in diesen paar Versen eigentlich, indem er dieses Thema entfaltet, die Frage beantwortet, die Betrübnis weg. Er bringt ihnen Hoffnung, er bringt ihnen Möglichkeit, sich gegenseitig zu ermuntern. Und wenn wir uns diese Sorge dieser Geschwister anscheinend hier betrachten, was passiert denn mit unseren Mitgeschwistern, die schon tot sind? Dann sehen wir, was für eine Sorge die umeinander hatten. Ja? Ich möchte das einfach mal für uns übertragen. Haben wir diese Sorge füreinander? Vielleicht jetzt nicht um die Toten, aber generell bei uns hier in der Gemeinde. Haben wir diese Sorge um unsere Mitgeschwister, wie es ihnen geht? Fragen wir sie: Hey, wie geht es dir? Sorgen wir uns um sie, wenn wir vielleicht etwas hören, was vielleicht Schlimmes passiert ist? Dass wir an sie denken, für sie beten, im Gebet für sie einstehen. Ich wünsche mir das für unsere geistliche Familie hier, dass wir wirklich füreinander einstehen und wirklich umeinander sorgen, füreinander beten. Bei den Thessalonichern hier ging es um was anderes. Dieser Text möchte auch nicht sagen, dass wir nicht um Menschen trauern dürfen. Das ist Blödsinn. Ja, von Jesus selbst wird gesagt, dass Jesus weinte. In Johannes 11, 35, ist übrigens der kürzeste Vers der Bibel, Jesus weinte. Jesus weinte. Trauer ist menschlich. Das ist völlig okay. Aber diese Hoffnungslosigkeit, wenn da Mitgeschwister waren, die gläubig waren, die auch daran glauben, dass der Herr wiederkommt und sie nach Hause holt, die darf es doch nicht geben. Die Übrigen, schreibt Paulus ja, Hoffnung ist bei den Übrigen, bei denen, die nicht glauben, nicht vorhanden. Epheser 2, Vers 12 sagt uns, dass früher, als ihr noch nicht gläubig wart, da war keine Hoffnung. Da gibt es keine Hoffnung. Alles Ausnahmen, Tod. Keine Hoffnung. Und so soll eben unsere Trauer über unsere Mitgeschwister nicht aussehen. Wir haben doch Hoffnung für die Ewigkeit. Auferstehung aus den Toten, ein schwieriges Thema, natürlich. Aber die Bibel vermittelt uns diese Hoffnung. Warum, werden wir gleich noch sehen, warum wir das mit Gewissheit glauben dürfen. Augustinus, der Kirchenlehrer, hat Folgendes gesagt oder geschrieben. Diese beiden Komponenten zusammen, diese menschliche Fühlen und diese Hoffnung. Wir sind daher über den Tod der unseren betrübt, weil wir sie unweigerlich loslassen müssen. Aber doch mit der Hoffnung, sie wiederzuerhalten. Es ist genau beides drin. Natürlich menschlich diese Trauer, aber die Hoffnung, sie wieder zu erhalten. Wir werden wieder vereint sein, das macht Paulus hier auch deutlich, egal ob Tod, es wird wieder vereint sein. Die Gewissheit ist nicht, die er vermittelt, eure Lieben sind ja im Himmel, sind in der Herrlichkeit, sondern sie lautet diesen kurzen Satz, das nächste große Ereignis der Heilsgeschichte ist die Wiederkunft Jesus. Jesus kommt wieder und holt die Gläubigen heim. Die Vollendung der Gemeinde. Er holt sie zu sich nach Hause. Und um auf die Frage der Thessalonicher zurückzugehen, alle gemeinsam. Alle. Egal ob tot oder lebend. Alle zusammen. Und deswegen kommt es in unserem Abschnitt und bei der Sorge der Thessalonicher, die Gestorbenen an Christus Gläubigen könnten was verpassen, eben nicht darauf an, wann das geschieht oder wie das geschieht, sondern für sie war die Frage wichtig, dass es zugleich geschieht. Es passiert zugleich. Alle werden dieses Ereignis, die Wiederkunft Jesu, wenn er die Gemeinde nach Hause holt, erleben. Wann das passiert, da sagt uns die Bibel, Apostelgeschichte 1, Vers 7 zum Beispiel, ganz deutlich, das sagt Jesus, es ist nicht eure Sache, Zeiten, Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Ganz klar, müssen wir uns dran halten. Wir sollten nicht spekulieren. Das bringt nichts. Der Vater hat die Zeiten und Zeitpunkte festgelegt und daran müssen wir uns halten. Dem müssen wir vertrauen. Für uns ist es wichtig, und das macht Vers 14 dann deutlich, dass wir glauben. Vers 14, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Ja, und das ist eben das Fundament der Glaube. Das ist wichtig, das ist wirklich fundamental. Und der Glaube ist untrennbar von dieser Hoffnung. Untrennbar. Im Sterben und in der Auferstehung sind sie untrennbar miteinander verknüpft. Und hier wird beides genannt. Der Glaube, der zählt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch letztes Jahr noch an Ostern erinnern könnt. Da haben wir ja so ein bisschen so diese Abfolge des Paulus betrachtet. Was ist denn, wenn es keine Auferstehung geben würde? Wir können das nochmal aufschlagen. 1. Korinther 15, dass wir uns da nochmal kurz reinlesen. Wir hatten einige Folgen gefunden. Was ist, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? 1. Korinther 15, wir lesen ganz kurz die Verse 12 bis 19. Da schreibt Paulus, wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen dann einige unter euch, dass es keine Auferstehung aus den Toten gebe? Jetzt beginnt die Argumentation, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er eben nicht auferweckt hat. Wenn wiederum man glaubt, dass Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. Ihr seid noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, hier haben wir das auch wieder, also die, die an Christus geglaubt haben und tot sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Ja, wir sehen hier diese Kette, die sich eigentlich da aneinander reiht. Wenn wir nicht glauben, dass Jesus Christus auferstanden ist, ist die Predigt inhaltslos. Der Glaube wäre nichtig. Die Apostel wären falsche Zeugen gewesen. Wir hätten keine Sündenvergebung bekommen. Die Menschen, die gläubig gestorben sind, würden verloren gehen und wenn wir glauben, dann sind wir die erbärmlichsten Menschen auf der Welt. Wir würden an etwas Leeres glauben. Und so ist die Auferstehung Jesu sehr wichtig. Die gehört mit dazu. Der Tod und die Auferstehung Jesu gehören zusammen. Da war nicht einfach ein Mensch, den die Römer ans Kreuz genagelt haben, der dann gestorben ist, der tot geblieben ist. Nein, die Auferstehung ist immens wichtig. Denn nur dadurch haben auch wir diese Hoffnung, können wir diese Hoffnung haben, dass wir auferstehen werden. Und Jesus, so sagt uns die Bibel ja, ein Stück weiter dann in Vers 20, dass er der Erstling ist. Er ist der Erste, der auferstanden ist, und seine Jünger, seine Nachfolger, die Gläubigen, werden folgen. Und so finden wir hier zwei Ermutigungen für uns heute. Nummer 1, Gott bringt die Toten durch Jesus mit. Ja, wie soll er das tun, wenn Jesus tot wäre? Die Bibel sagt hier, durch Jesus. Und das ist eine große Ermunterung. Jesus lebt. Davon dürfen wir überzeugt sein. Das dürfen wir wissen, weil die Bibel es uns in aller Deutlichkeit sagt und bezeugt. Und Nummer 2, Jesus kommt wieder. Er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. So wahr er auferstanden ist, so wahr wird er wiederkommen. Jesus war tot, so wie die Entschlafenen tot sind. Jesus ist auferstanden und so wahr werden die Entschlafenen, die Toten, auch auferstehen. Und zwar diejenigen, die glauben. Jeder Gläubige wird auferstehen. Ich habe euch ein paar Stellen da hingeschrieben. Die erste, die lasst uns einfach mal lesen. Römer 8, Vers 11, weil wir dort noch etwas Wichtiges finden. Römer 8, Vers 11. Eine Verbindung zur Auferstehung Jesu, zu unserer Auferstehung. Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Ja, der Geist, der in euch wohnt. Wir hatten ja ganz kurz vorletzte Woche über den Geist Gottes gesprochen. Er kommt dann in das Leben der Gläubigen, er zieht dann in das Leben eines Menschen ein, der errettet ist, der Sündenvergebung hat, der ein Kind Gottes geworden ist. Und es ist derselbe Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Es ist derselbe Geist, der in uns lebt, der täglich mit uns geht, der uns Worte gibt, der Frucht in uns wirkt. Es ist der Geist, der uns hilft, Gottes Willen zu erkennen. 2. Timotheus 1, Vers 7, der Geist der Kraft, der Tote wieder lebendig macht. Das ist der Geist, den wir, wenn wir gläubig sind, in uns haben. Es ist der Geist. Und so, um auf die Frage der Thessalonicher zurückzukommen, den Christen entgeht kein wichtiges, heilsentscheidendes, heilsgeschichtliches Ereignis. Die Entrückung werden alle Gläubigen miterleben. Das war ja ihre brennende Frage. Für uns, wie gesagt, vielleicht nicht so wichtig. Aber doch dürfen wir gewiss sein, jeder, der gläubig ist, wird dabei sein. Jeder, der ein Kind Gottes ist, wird nach Hause geholt werden. Und wie gut die Auferstehung Jesu bezeugt ist, das hätten wir in 1. Korinther 15 ab Vers 1 lesen können. Jesus ist so vielen Menschen nach seiner Auferstehung begegnet. Den Frauen, den Zwölfen und 500 Brüdern zugleich, schreibt Paulus. Vielen, vielen Menschen ist er begegnet. Eigentlich ein sehr gut bezeugendes Ereignis. Und so kommt Paulus weiter zu Vers 15, wo er dann sagt, dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Auch hier macht er die Reihenfolge nochmal deutlich. Alle werden dabei sein. Und was wir hier sehen, ist die Erwartung. Bei Paulus ganz speziell, das nennt man Naherwartung. Paulus war voller Hoffnung, dass der Herr noch zu seinen Lebzeiten wiederkommen wird. Wie vorher schon gesagt, nur Gott, der Vater, kennt die Zeiten, wann es wirklich ist. Paulus kannte diesen Zeitplan nicht. Aber er war voller Hoffnung, dass es geschehen kann, weil es zu jeder Zeit geschehen kann. Er lebte in dieser Erwartung. Ich habe euch einfach noch ein paar Verse für die, die mitschreiben, hingeschrieben. Paulus lebte in dieser Erwartung. Unser Herr kommt wieder, ganz, ganz bald. Und ich möchte fragen, leben wir auch in dieser Erwartung? Unser Herr kommt wieder. Dieser täglichen Erwartung, ich meine, das ist ja nicht immer leicht, immer dran zu denken, ja, unser Herr kommt wieder. Natürlich ist das hoffnungsvoll, wenn man drüber nachdenkt und weiß, es wird so geschehen. All das Schlechte, Böse, Schlimme dürfen wir hinter uns lassen, weil der Herr uns nach Hause holt. In das wirkliche Zuhause. Wir haben hier keine bleibende Stadt, denn die zukünftige suchen wir, die Jahreslose. Aber wie kann das noch praktisch im Leben aussehen? Und ich habe da ein Zitat von Corrie ten Boom gefunden. Kennen vielleicht einige unter euch. Die hat gesagt, sei nicht da, wo du nicht sein willst, wenn Jesus wiederkommt. Also wie kann das praktisch aussehen in unserem Leben? Ja, einerseits diese Hoffnung in uns, dass wir fröhlich sind, dass wir unseren Blick immer wieder neu darauf ausrichten dürfen. Auf der anderen Seite hat das eine ganz praktische Konsequenz auf unser jetziges Leben. Wie leben wir vor unserem Herrn? In der Heiligung. Das hatten wir die letzten 2 Wochen, dieses Thema. 3 Wochen. Leben wir in der Heiligung? Wir müssen uns fragen, machen wir Dinge mit, wo es uns dann unangenehm wäre, wenn Jesus gerade da wiederkommt? Halten wir uns dort auf, wo es uns peinlich wäre, wenn wir dort sind und Jesus kommt wieder? Alles in allem fragen und handeln wir nach dem, was Gott gefällt, was Gott wohlgefällig ist. Das ist eine interessante Frage, eine ziemlich gute Verknüpfung, finde ich, die in diesem kurzen Zitat liegt. Sei nicht da, wo du nicht sein willst, wenn Jesus wiederkommt. Eine wichtige Frage für uns. Und interessant ist dann hier in diesem Vers noch dieser wunderbare Ausdruck. In einem Wort des Herrn. Paulus betont das hier nochmal so richtig. Es ist ein Wort, jetzt musst du weitermachen, Sarah, des Herrn Jesus Christus. Ja, die Frage ist, woher? Woher hat Paulus diese Aussage? Manche führen hier einige Stellen aus Matthäus oder auch Johannes an, wo Jesus etwas von der Wiederkunft, von seiner Wiederkunft spricht. Andererseits gehen manche davon aus, dass es ein Wort von Jesus ist, das gar nicht in den Evangelien überliefert wurde. Das ist gut möglich, denn ich habe euch die Stelle hingeschrieben, Galater 1, 11 bis 12, da sagt Paulus, dass er vom Herrn Jesus Christus eine Offenbarung empfangen hat. Ja, Paulus war ein inspirierter Schreiber der Bibel, dieser Briefe, die er geschrieben hat, die in der Bibel hineingebracht worden sind. Oder ein Großteil des Neuen Testaments besteht ja aus Briefen. Und eben auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 51 und 52, sagt er, dass er ein neues Geheimnis nun offenbart. Ich drücke mal. Ah, darfst du drücken. Ein neues Geheimnis wird offenbart. Ja, so ein bis dato verborgene Sache wird offenbart. Es war so was ganz Neues. 1. Korinther 15, 51 und 52. Und so ist es ein Wort des Herrn. Wie auch immer Paulus das übermittelt bekommen hat, ob er das aufgrund der Evangelien irgendwie genommen hat oder ob er wirklich durch diese Offenbarung Gottes, des Geistes, durch Jesus Christus selbst, wie er schreibt, das empfangen hat. Ist auch eigentlich für uns nicht wichtig. Es ist ein Wort des Herrn, das schreibt er und das ist eindeutig. Und an dieser Stelle wird der Glaube von Christen ja oft auf die Probe gestellt. Auferstehung, Himmelfahrt, die Wiederkunft, die Auferstehung aus den Toten. All diese Sachen, die wir mit unserem Verstand eigentlich gar nicht ganz begreifen können. Und doch ist es real. Die Bibel macht deutlich, dass es ganz real ist. Und vielleicht tituliert Paulus das deswegen hier extra so, als Wort des Herrn. Der durch sein Wort das Universum erschaffen hat. Der, der es nochmal ganz deutlich macht, es ist ein Wort des Herrn, es wird so sein. Und so wird hier diese Frage ganz beantwortet, die Angst, die Betrübnis wird vielleicht genommen, Hoffnung wird neu gegeben. Die Toten sind mit dabei. Da brauchen wir keine Angst vor haben. Der Herr holt sie nach Hause und die Lebenden werden ebenso mit dabei sein. Sie werden entrückt werden. Und wie das nun geschieht, das schreibt Paulus dann in den Versen 16 und 17. Denn der Herr selbst wird bei dem Befehlsruf der Stimme des Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Das ist die Entrückung. Und hier wird so die generelle Thematik der Entrückung entfaltet. Der Herr Jesus selbst rückt hier immer mehr ins Zentrum der Geschichte. Jetzt ist er im Himmel, von dort wird er wiederkommen. Einfach einige Stellen, dass er gestorben, auferstanden, erhöht wurde und jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Immer wieder lesen wir das in der Bibel. Gestorben, auferstanden, erhöht und jetzt zur Rechten Gottes. Und von dort wird er wiederkommen. Für unseren beiden Versen, wenn wir uns dann in diese Zeit hineinversetzen, heißt es, die Stunde ist gekommen. Und so passieren hier verschiedene Dinge, die Paulus uns berichtet. Der eine sieht hier in diesen Dingen drei verschiedene, mancher sieht zwei hier, mancher sieht das als ein großes Ereignis. Befehlsruf, ob es nun die Stimme des Erzengels ist, ist für uns auch nicht relevant. Wir werden es ja erleben. Wir werden es ja erleben und, ja, kannst du nochmal drücken. Der Ablauf der Entrückung, wir haben diese drei nämlich hier, Befehlsruf, Erzengel, Posaune. Der Erzengel, ein Engel von einem hohen Rang mit einer besonderen Aufgabe, wird seine Stimme erheben. Wie das geschieht, wie laut das ist, keine Ahnung. Wird hier nicht beschrieben. Da lässt die Bibel das offen, aber wir dürfen gespannt sein. Wer dieser Erzengel ist, da können wir auch nicht wissen, es steht hier nicht. Ich habe euch einen kleinen Hinweis einfach hingeschrieben, Daniel 12, 1 bis 3. Das ist vom Erzengel Michael die Rede, der auch was mit der Auferstehung Israels zu tun hat. Aber letzten Endes bleibt es für uns ungeklärt, wer diese ehrenvolle Aufgabe übernehmen wird. Es wird diese Posaune erschallen, schreibt Paulus hier. Eine Posaune wird knallen. Und dann ist dieser Zeitpunkt da. Jesus kommt wieder. Für uns bedeutet es, tot oder lebendig, der Herr kommt und holt uns nach Hause. In diesem Moment kommt der Herr aus seiner Zeitlosigkeit hinein in die Zeit, in die irdische Atmosphäre. Ja, er wird in die Luft, er ist in der Luft und wir fahren ihm entgegen auf Wolken, schreibt Paulus. Schwer vorstellbar. Aber die Bibel sagt es. Und der Bibel dürfen wir glauben. Dürfen wir glauben. Und so kommt unser Jesus wieder und dieses wunderbare Ereignis werden wir gemeinsam erleben. Das wird jeder Mensch erleben, der gläubig ist und der gerettet ist. Unser Herr kommt. Zuerst die Toten werden auferstehen, zugleich werden die Toten entrückt. Die Toten in Christus. Und so ist es auf zweierlei Weise wichtig, dass unser Herr auferstanden ist. Wie gerade schon gesagt, dadurch alleine können auch die Gläubigen auferstehen. Jesus war der Erstling. Und nach Römer 14, Vers 9, das ist die Stelle, die ich euch hingeschrieben habe, ist der Grund, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, der, dass er herrsche über Lebende und Tote. Er herrscht über Lebende und Tote. Und wenn wir an Jesus Christus glauben, an sein Erlösungswerk glauben, sein Sterben, seine Auferstehung, das Bezahlen für unsere Schuld, wenn wir diese Sünden der Vergebung im Glauben ergreifen, dann haben wir einen Herrn. Da ist ein Herrschaftswechsel da. Der Herr Jesus Christus ist der neue Herr in unserem Leben. Und da er der Herr im Leben und im Tod ist, finden wir auch eine dritte Ermutigung. Jesus ist der Herr im Leben und auch darüber hinaus im Tode. Das nimmt uns Angst weg. Das bringt uns Hoffnung. Das bringt uns Ermutigung. Die dritte Ermunterung: Jesus ist Herr über Lebende, über Leben und Tod. Er ist Herr im Leben und im Tode. Ich habe euch noch eine Stelle hingeschrieben. 1. Korinther 11, Vers 26. Die haben wir schon öfters mal gehört beim Abendmahl. Auch dort steht es: Wir feiern das zu seinem Gedächtnis, dass wir an seinen Tod erinnert werden. Bis wann? Bis er wiederkommt. So lange werden wir uns immer wieder daran erinnern, dass er gestorben ist und dass er auferstanden ist. Das Abendmahl, bis er kommt. Und so werden die Toten in Christus auferstehen. Paulus geht nochmal so ein bisschen auf diese Frage der Thessalonicher ein. Die Toten in Christus, eben die, die in Christus geborgen, verborgen sind, wie Kolosser 3, Vers 3 deutlich macht. Die, die gläubig sind. Die, um auf letzte Woche zurückzukommen, ein echtes, Jörg hat es uns gesagt, ein echtes Original sind. Die Kinder Gottes sind. Die, die sich in ihrer Schuld an den Herrn Jesus Christus gewandt haben und Vergebung von ihm erlangt haben. Diejenigen, die, darfst du nochmal drücken, die neuen Auferstehungsleiber erhalten werden. Ja, Paulus hat einen ganzen Abschnitt über diese interessanten Auferstehungsleiber im 1. Korinther Kapitel 15 geschrieben. Aber wenn du gläubig bist, dann bedeutet das, dass auch du auferstehen wirst oder zu Lebzeiten entrückt wirst, einen neuen Leib bekommen wirst. Und somit ist heute alles in allem wieder diese entscheidende Frage: Bist du errettet? Bist du gläubig? Bist du ein Kind Gottes, ein echtes Original? Das ist die alles entscheidende Frage. Vers 14, der Glaube an den Tod und an die Auferstehung Jesu Christi. Und so kann es sein, dass Jesus noch zu unseren Lebzeiten wiederkommt. Paulus war fest davon überzeugt. Vers 17 klingt nochmal diese Erwartung an. Die Entrückung geschieht dann so, wie er das beschreibt. Die zur Zeit Lebenden werden gleichzeitig entrückt. Sie werden wirklich in einem Nu weggenommen. Apostelgeschichte 8, Vers 39. Wie Philippus in einem Nu entrückt wurde. Er wurde nicht mehr gesehen. Und hier ist genau diese Antwort des Paulus für die Thessalonicher in einem Wort: Zugleich. Es wird zugleich geschehen. Dadurch ermutigt er sie. Dadurch gibt er ihnen diese Hoffnung wieder. In aller Bedrängnis, die die Thessalonicher erlebt hatten, wo sie vielleicht gar nicht von ausgegangen sind: Unser Herr sollte doch wiederkommen. Und jetzt erleben wir diese Bedrängnis. Sie verfolgt wurden von den Juden auch. Und er sagt: Ja, so ist es. Aber ihr braucht euch keine Sorgen machen. Egal, ob ihr lebt oder ob diejenigen, die gestorben sind, schon tot sind. Ja, es ist zugleich. Keiner wird was verpassen. Alle werden entrückt werden. In den Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so, wie Jesus die Welt verlassen hat, so kommt er wieder. In den Wolken, in der Luft. Das sind einer der gravierenden Unterschiede zum zweiten Kommen Jesu. Die Wiederkunft Jesu auf die Erde. Werden wir jetzt nicht in aller Detailtiefe darauf eingehen können, auf diese zwei verschiedenen Ereignisse, die noch vor uns liegen. Zacharja 14, Vers 4 macht dann deutlich, dass Jesus auf die Erde wirklich wiederkommen wird, auf den Ölberg kommen wird. Im Gegensatz zu 1. Thessalonicher 4, Vers 17 ist dann, dass er eben in der Luft auf uns wartet und dass dort die Gemeinde nach Hause holt. Also, die Entrückung und das zweite Kommen Jesu sind zwei Ereignisse, ganz kurz nur. Wann das geschieht, gibt es auch viele, viele Diskussionen darüber. Die Entrückung vor, während oder nach der Trübsalzeit ist für uns alles heute nicht so relevant. Können uns gerne nachher darüber unterhalten. Kommt da einfach auf mich zu. Ich habe auch noch ein paar Bibelstellen dazu. Wichtig für uns ist, dass wenn wir gläubig sind, dass unser Herr uns nach Hause holt. Dadurch sollen wir heute ermutigt werden, dass wir neu wissen, ja, so wird es sein. Diese Ermunterung, diese Hoffnung. Und das ist die vierte Ermunterung. Die Gläubigen, ganz am Ende von Vers 17, werden für immer bei ihrem Herrn sein. Für immer. In alle Ewigkeit. Werden wir bei unserem Herrn sein. Haben wir diese Hoffnung? Sehen wir so nach vorne, dass es einmal so sein wird, dass wir gestärkt werden dadurch. Alle Schmerzen, alle Leid, alle Tod, alle Trauer wird nicht mehr sein. Wir werden bei unserem Herrn sein. Und ganz zum Schluss noch eine interessante Sache. Was macht denn unser Herr jetzt gerade? Dazu lasst uns mal Johannes 14 noch aufschlagen und zwei Verse lesen. Eine wunderbare Sache, die der Herr für uns gerade tut. Johannes 14, Verse 2 und 3. Da sagt Jesus, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Er ist in den Himmel gefahren, um uns eine Stätte zu bereiten. Um alles vorzubereiten, wenn er die Gemeinde nach Hause holt. Ist das nicht toll? Wie der Herr das alles geregelt hat, vorbereitet für uns, dass wir all das Leid hier hinter uns lassen können, all das, was uns hier bedrückt und Sorgen macht, all das, wovon wir denken, was hier Freude und schöne Sachen sind. Wir sind gerade umgezogen. Wir haben eine Chaoswohnung im Moment, weil noch nicht alles eingeräumt werden konnte. Wenn wir da ankommen, dann wird unsere Wohnung fertig sein. Unser Jesus bereitet alles vor. Und so bleibt nur noch eins zu sagen, Vers 18. Ermuntert euch mit diesen Worten der Abschlussaufruf. Wir dürfen uns gegenseitig ermuntern. Und darum lasst uns dieses Schlusswort als Aufforderung für uns alle mitnehmen. Diese vier Ermunterungen, die wir heute rausgearbeitet haben. Gott bringt die Toten durch Jesus mit. Jesus lebt. Weiß ich bereits, ja. Aber es ist gut, immer wieder drüber nachzudenken und zu wissen, ja, Jesus lebt. Jesus selbst kommt wieder und holt uns heim. Jesus kommt wieder und er holt alle diejenigen, die gläubig sind, heim. Er ist der Herr, nicht nur im Leben, sondern auch im Tode. Wir brauchen nicht betrübt sein über den Tod, sondern auch da ist der Herr Jesus, der lebendig ist, der Herr. Und zum Schluss, die vierte Ermunterung, wir werden alle Zeit bei Christus sein. Er holt uns nach Hause. So kann es sein, dass wir auch immer noch wieder diese zweifelnden Gedanken bekommen. Ist es wirklich so? Ich ermuntere uns wirklich immer wieder in die Bibel reinzuschauen und durch diese Worte ermuntern zu lassen. Ja? Vers 18. Ermuntert euch mit diesen Worten. Und zum Schluss habe ich eine ganz kleine Geschichte, die ich, glaube ich, schon mal erzählt habe. Da gibt es zwei Völker in Afrika, einmal die Makololo und einmal die Sambesi. Und David Livingstone hat zum zweiten Mal diesen Kontinent mit dieser Trägerkolonne der Makololo durchschritten. Sein Geld ging langsam zu Ende. Und mit den restlichen Tauschwaren, die er dann noch hatte, verhandelte er mit den Sambesi. Dass die Makololo bei denen gut aufgehoben sind, dass sie versorgt werden. Bis Livingstone, das hat er ihnen versprochen, wiederkommt mit neuem Geld, mit neuem Material. Und dass er sie abholt mit einem großen Schiff und sie dann in ihre Heimat zurückbringt. Und er ist dann nach Hause gefahren, nach England und kam nicht wieder. Der Spott der Sambesi wurde mehr und größer und in dieser Zeit sind auch einige der Makololo gestorben. Und die Sambesi sagten, ja wo ist denn euer David Livingstone, der kommt hier eh nicht wieder. Und die Makololo sagten, ihr kennt unseren Herrn nicht. Er würde sein Leben für uns lassen. Er wird gewiss wiederkommen. Die Sambesi da sagten, ein Weißer, der für euch das Leben gibt, das gibt es nicht. Und sie sagen, er wird wiederkommen. Und so vergingen noch einige Tage und irgendwann hörten sie aus der Ferne ein lautes Rauschen, was auch immer, immer lauter wurde. Und sie rannten alle zu dem Fluss Sambesi und sahen dort ein riesen Dampfschiff, sie noch nie gesehen. Und sie sagten, unser Herr, er ist wieder da, wie er es versprochen hat. Er fährt uns nach Hause. Amen.